Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Kasala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Genau, herzlich willkommen zu Echo hier an dem Dienstag um 18 Uhr auf der 100,0 eurem Lieblingshochschulradio. Das ist die Talksendung auf Köln Campus und hier sprechen wir eine Stunde lang mit einem Gast abseits des üblichen Frage-Antwort-Spiels, was man so aus den Medien kennt. Und heute wird es tatsächlich politisch. Ich als halbwegs ahnungsloser, aber politisch interessierter Student treffe heute auf Dr. Andreas Kamp, Politikwissenschaftler an der Universität zu Köln und vor allem Experte im Bereich politische Theorie und Ideengeschichte. Herr Dr. Kamp, habe ich das so richtig einintrodiert, sage ich mal?
Ja, erstmal Namen allerseits. Ja, ich denke schon. Also politische Theorie, Ideengeschichte ist schon in Ordnung.
Ja, perfekt. Und wir wollen heute über Politik sprechen. Ich habe schon gesagt, da treffen jetzt natürlich zwei Welten aufeinander, sage ich jetzt mal so. Ein junger Student, mit dem Sie sich jetzt eine Stunde lang beschäftigen müssen. Und zwar nicht bei einem Seminar oder bei einer Vorlesung, sondern bei einem ganz normalen Gespräch. Bevor wir über die Bundestagswahl sprechen, das wird natürlich auch noch in dieser nächsten Stunde Thema sein, würde ich gerne wissen, oder einsteigen mit dem Thema politische Verdrossenheit, dass in meiner Generation ja anscheinend das politische Interesse durchaus gesunken ist. Wie erklären Sie sich dieses offensichtlich verminderte politische Interesse, oder gibt es das überhaupt? Können Sie das beobachten?
Ich bin da nicht so sicher, ob es das überhaupt gibt. Denn Desinteresse ist ja erstmal eine rein subjektive Einstellung. Man weiß natürlich nicht, ob es junge Leute sind oder ältere Leute. Klare Kiste. Aber sie werden in einem enorm hohen Maße genutzt. Ist völlig egal, ob das jetzt Welt Online ist oder Spiegel Online oder die entsprechenden Seiten von der FAZ oder von der Süddeutschen. Also es sind offensichtlich sehr viele Leute doch noch einigermaßen oder sogar sehr hoch interessiert. Es gibt interessante Berichte, die werden dann 200, 300, 400 Mal kommentiert, bis die dann sich totgelaufen haben, beziehungsweise einfach überlebt sind. Nichtsdestotrotz, das Phänomen hat man ja dann. Zweitens, normalerweise würde man ja als allererstes von der jeweiligen Wahlbeteiligung ausgehen.
Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, dass es früher so 90% waren und heute sind es ja, wenn ein gutes Jahr ist, 70%, sage ich mal.
Ja, wir haben, sagen wir mal, Mitte der 70er Jahre, Willy Brandt-Ära, da haben wir mal bei der Bundestagswahl tatsächlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Quote von ungefähr 85% gehabt. Die ist dann in den nächsten 15, 20 Jahren kontinuierlich abgesackt. Das heißt, der Prozess, wenn überhaupt einer vorhanden ist, der hat schon sehr früh begonnen. Mhm. Und in den letzten Jahren ist eigentlich festzustellen gewesen, dass die Wahlbeteiligung leicht angestiegen ist. Also mittlerweile liegt sie auch bei Bundestagswahlen nicht so exorbitant hoch, also über 75% kommt man halt nicht mehr. Und bei den Landtagswahlen sieht es noch schlechter aus. Nichtsdestotrotz kann man sagen, so in den letzten 15, 16, 17, 18 Jahren ist sie doch wieder leicht nach oben gegangen. Und auch da würde ich sagen, ist alles in allem eigentlich kein schlechtes Zeichen. Nichtsdestotrotz macht man auch in den Seminaren doch relativ häufig die Erfahrung, dass sich eine bestimmte Menge an Studenten sehr wohl für politische Themen interessiert, während man eine andere, selbst wenn sie Politikwissenschaft studieren, meinetwegen als Nebenfach, erstmal dafür interessieren muss. Mhm. Das heißt, die kommen nicht von sich aus dahin, weil sie, sondern man muss es halt belegen und so weiter und so fort.
Ja, also das ist halt die interessante Sichtweise, die natürlich Sie haben, wenn Sie Seminare halten sollten, da ja eigentlich, wenn ich jetzt sage, da sitzen da 15 bis 30 Leute, die sollten ja eigentlich relativ Politik interessiert sein, wenn sie das ja schon studieren. Das sind ja meistens Sozialwissenschaftler oder Leute, die ja auch den Kurs gewählt haben. Aber da können Sie dann nicht aus den Seminaren sagen, so und so viel, also ich sag mal, die meisten sind schon politisch interessiert, aber ein paar Ausreißer hat man halt immer.
Also ich würde sagen, cum grano salis, die meisten sind schon interessiert. Ein paar, die man interessieren muss oder bei denen man versucht, die zu interessieren, hat man auch immer dabei. Aber ich habe da keine signifikant negative Einschätzung zu.
Okay.
Kann ich also wirklich nach Jahren jetzt hier in Köln sagen. Das wäre falsch. Also generell beispielsweise zu behaupten, die jungen Leute würden sich nie interessieren, die hätten, was weiß ich, bloß Hip-Hop, Disco und so weiter im Kopf, ist mit Sicherheit eine falsche Diagnose.
Okay. Wie stehen Sie denn so zu der Meinung, die ich bei einem sehr interessanten Zeitartikel, tatsächlich bei einer, zu einer Studie, die Generation What hieß, gelesen habe, dass die jungen Leute nicht Politik verdrossen, sondern Politiker verdrossen bzw. Partei verdrossen sind. Also da wurde dann so angesetzt, alles klar, die jungen Liberalen, die grüne Jugend, alle haben eigentlich entweder stagnierende oder rückläufige Mitgliederzahlen. Das muss ja auch irgendwie einen Grund haben. Also der Nachwuchs für die Politik, für die politische Landschaft, der fehlt ja auf jeden Fall, beziehungsweise der kommt nicht so recht in die Gänge. Das heißt, die Menschen sind schon interessiert daran, aber in eine Partei gehen oder sich politisch engagieren, ist dann nochmal eine andere Nummer.
Ja, kann ich alles in allem eigentlich relativ gut nachvollziehen. Damit sind wir eigentlich auch bei den Gründen, die man eventuell anführen könnte, für das, was Sie eben als mangelndes oder geringes Interesse an Politik schon skizziert haben. Ich sehe da vor allen Dingen zwei Hauptursachen, beziehungsweise zwei Komplexe von Hauptursachen. Der eine ist der subjektive. Der andere, klarer Fall, wird der objektive sein. Rein subjektiv ist beispielsweise ein Argument, mit dem man häufig konfrontiert wird: Ich habe dafür keine Zeit. Das heißt, die Zeit ist effektiv nicht vorhanden, um sich a. politisch regelmäßig zu informieren und oder b. dann auch noch viel Zeit zu investieren, um politisch selber aktiv zu werden. Seit im Ortsverein, seit in der Nachwuchsorganisation, seit auch meinetwegen auf etwas höherer Ebene im Rat der Stadt und. Vielen Leuten fehlt einfach die Zeit. Das betrifft eine bestimmte Bevölkerungsschicht. Das sind nämlich vor allen Dingen diejenigen, die Doppelverdiener sind. Permanent das Argument zu hören. Oder wo zumindest anderthalbmal die Stellen besetzt sind, also ein Vollverdiener, einer macht 20 Stunden und. Dann haben sie eventuell noch Kinder. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Und dieses Phänomen, das findet man aber eben nicht nur im Bereich des politischen Interesses oder Desinteresses, sondern das findet man über die gesamte Gesellschaft hingestreut. Das heißt, wenn man also beispielsweise versucht, in der Schule irgendwie den Förderverein am Laufen zu halten und man braucht 5 Mitglieder, dann hat man auch in einer großen Schule Schwierigkeiten, den Vorstand des Fördervereins mit 5 Mitgliedern bei insgesamt 250 Eltern zu besetzen.
Ja, aber würden Sie nicht sagen, dass das vielleicht auch ein subjektives Empfinden ist? Also ich kann jetzt eigentlich für mich zumindest und für viele meiner Kommilitonen, spreche ich da jetzt mal frecherweise mit, nicht behaupten, dass ich keine Zeit hätte, mich irgendwie politisch zu engagieren. Das muss ja nicht direkt eine Parteimitgliedschaft sein mit 40 Stunden ehrenamtlicher Arbeit in der Woche. Es kann ja auch was Kleineres sein. Also da gibt's ja genug projektbezogene Angebote eigentlich. Also da würde ich sagen, objektiv hat man eigentlich schon die Zeit, aber man hat vielleicht durch die schnelllebige, digitalisierte, auch Bachelor-Master-Welt vielleicht einfach so nicht das Empfinden, dass man diese Zeit theoretisch hätte.
Das mag durchaus sein. Ich habe ja eben von denjenigen gesprochen, die also schon im Berufsleben stecken. Das heißt, man hat im Grunde bei der Generation, an die ich gedacht habe, die, sag mal, knapp 30-Jährigen bis 50-Jährigen, also die eigentlich voll im Berufsleben stecken, die eventuell noch Karriere machen wollen, die auch schon Kinder haben. Und Kinder fressen unglaublich viel Zeit.
Ja.
Da bleibt tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Dass sich junge Leute mehr dafür interessieren, liegt unter anderem auch daran, dass die sich in der Regel mehr dafür interessieren können, wenn sie sich denn interessieren, weil einfach noch mehr Zeit vorhanden ist. Obwohl man auf der anderen Seite natürlich ja immer wieder die Klagen über das verschulte Bachelor-Master-Studium hört, da muss man nebenbei arbeiten, weil das Geld fehlt und. Also ich will da überhaupt nicht das Fass von irgendwelchen Generationskonflikten aufmachen, sondern generell eigentlich nur darauf hinweisen, dass man auch als Student und noch viel mehr, wenn man für eine Familie zu sorgen hat, beziehungsweise eine Familie zu unterhalten hat, einfach unheimlich unter Zeitdruck steht. Und das ist die normale Entschuldigung, die man auf jeder Versammlung in der Kita und in der Schule hört. Ich habe keine Zeit, ich spende gerne beispielsweise ein paar Euro, aber Zeit habe ich nicht.
Mhm.
Ein zweiter Punkt ist derjenige, da würde ich auch sagen, immer noch subjektiv, dass viele Leute einfach auch wohl die Empfindung haben, man könne eh nichts ändern.
Mhm.
Das heißt, ob ich nur wähle oder ob ich nicht wähle, ist von vornherein sowieso einigermaßen klar, was am Ende rauskommt. Das ist die aktuelle Situation, ja. Und man kann sowieso nichts ändern. Das heißt, die eigene Stimme hat eigentlich kein Gewicht und dann mache ich lieber was anderes, als mich beispielsweise in die Wahlkabine zu begeben. Ein weiterer Punkt ist die Konturlosigkeit, die man in weiten Teilen einfach feststellen kann, vor allem was die beiden großen Parteien angeht. Denn da ist kein großer visionärer Unterschied, da ist überhaupt keine Vision bei irgendjemandem vorhanden.
Über die Bundestagswahl und die Parteien wollen wir gleich auf jeden Fall noch sprechen.
Dann würde man halt sagen, ist sowieso egal, wer regiert. Die Differenzen zwischen den beiden großen Blöcken, die da Angebote unterbreiten, sind so niedrig, da muss ich mich nicht unbedingt auch noch.
Mhm. Aber jetzt kann ich das ja einfach mal fragen, weil ich habe ja eigentlich, ich habe ja wenige Wahlkämpfe, ich bin jetzt 25 Jahre alt, ich habe weniger Wahlkämpfe mit erlebt als Sie. War das denn jetzt, wenn wir, um nochmal auf das politische Interesse zurückzukommen, hat sich da irgendwie ein Trend abgezeichnet oder so, dass sich das politische Interesse irgendwie von seit den 70er, 80er Jahren, sage ich jetzt mal, verschoben hat? Oder ist das eigentlich, ist die Jugend und die jüngere Generation immer noch genau gleich interessiert, nur kommen irgendwie nicht mit der Komplexität klar?
Ja, eine Verschiebung hat man wahrscheinlich vor allen Dingen deshalb, weil es, das wäre ein weiterer Punkt, unter anderem eben auch derzeit keine substanziellen Fragen A zu geben scheint.
Anders als 68er.
Anders als beispielsweise bei Willy Brandt. Anders als nach der Ablösung von Helmut Schmidt durch das konstruktive Misstrauensvotum. Anders als zu der Zeit, als die halbe Republik etwas lax formuliert die Nase von Helmut Kohl völlig voll hatte. Das war ein Selbstläufer damals für die SPD. Aber unter normalen, in Anführungsstrichen gesetzt, normalen Umständen ist mittlerweile die Diskrepanz im programmatischen Angebot so niedrig, dass sich daraus kein großes Polarisieren mehr ableiten lässt. Und insofern ist es anders als in den 70ern, zum Teil in den 80ern, zum Teil auch eben noch in der Endphase der Kohl-Ära. Da konnte man polarisieren. Und diese Polarisierung, die ist einfach nicht da. Es sind keine großen polarisierenden Themen vorhanden. Und es sind auch keine großen polarisierenden Persönlichkeiten vorhanden.
Okay, auch wenn, das ist natürlich ein schöner Abschluss, weil man für diesen Blog, weil ich da jetzt einen gemeinsamen Nenner sehe, weil ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, dass sie sagen werden, ja, die Studentin, beziehungsweise die jüngere Generation, müssen ja nicht immer alles studieren, die sind nicht mehr politisch interessiert, die hängen nur noch am Smartphone etc. Das ist natürlich eine plakative Meinung, die oft vertreten wird in den Medien, aber die scheinen sie anscheinend nicht zu teilen. Ja. Dann haben wir da einen gemeinsamen Nenner, dass es eigentlich nicht am Interesse hadert, sondern eher so an an der Parteienlandschaft, ne, und dass man da eher keinen Bock drauf hat. Über die Personen und über die Themen der verschiedenen Parteien wollen wir dann gleich noch sprechen, aber bei Echo ist es ja natürlich auch so, dass wir ein bisschen Musik spielen müssen, um auch mal eine Atempause zu kriegen vom Talken. Und sie haben uns Musik mitgebracht und der erste Song, den sie sich gewünscht haben, wäre Politician von Cream, und zwar in der Live-Version. Ich habe dann die Live-Version von 1968 mal rausgesucht. Warum haben sie sich den gewünscht?
Also erstens fand ich den Song, seit ich ihn das erste Mal gehört habe, immer super. Cream live war sowieso exzeptionell, gab nichts vergleichbar Gutes. Und der Song hat eben einen großen Vorteil, ist politisch.
Ja, dann ist das doch mal ein super Einstieg. Dann hört ihr jetzt hier auf der 100,0, bevor es gleich mit Dr. Andreas Kamp weitergeht und wir über Politik reden, Cream mit Politician. So, Politician von Cream hier bei der 100,0. Ihr hört Echo, die Talksendung. Und heute ist bei mir zu Gast Dr. Kamp, Politikwissenschaftler an der Universität zu Köln. Und wir haben eben schon über den relativ drögen Wahlkampf und die fehlende Diskrepanz, die thematische und programmatische, zwischen den Parteien gesprochen. Und da jetzt erstmal eine ganz einfache Frage. Wie haben Sie denn die Bundestagswahl, diesen Wahlkampf verfolgt? Also einfach nur jeden Tag mal abends in die Tagesschau reingeschaut oder war da schon spannendes Zuschauen dabei?
Also verfolgt habe ich den vor allen Dingen durch Internet, das heißt durch die entsprechenden Pressemedien, also Sponnen, Won und wie sie alle heißen. Da wurde man ja dann auch reichlich informiert, A, über das, was die Leute möchten, B, wie im Augenblick die Situation im Hinblick auf Stimmenprozente und ausschaut. Und dann stellte sich ja relativ schnell raus, dass der Mega-Hype, der um den Herrn Schulz gemacht worden war, sich schon nach 2 Monaten massiv verflüchtigte.
Ja, wobei ich nicht ganz nachvollziehen konnte, warum. Eigentlich hat er ja nichts falsch gemacht. Also er ist ja in den Himmel gelobt worden, ohne dass er das ja auch so, er ist ja nicht als Gottkanzler aufgetreten, sondern er wurde in den Himmel gelobt und dann ging der Schulz-Zug ja relativ schnell, irgendwie ist er ja relativ schnell entgleist. Aber ich konnte da nichts feststellen, so warum das eigentlich passiert ist. Ist ja ein fähiger Mann.
Ich denke, die Erklärung ist relativ simpel. Also erstens war der Hype maßgeblich durch die SPD und die ihr nahestehenden Medien begründet. Die SPD brauchte zu dem Zeitpunkt unbedingt eine, wie sagte man im Fußball, Lichtgestalt. Und die hatte man dann scheinbar mit dem Martin Schulz gefunden. Meinten, eine Zustimmung von 100% auf irgendeinen Parteitag für irgendeinen Kandidaten, die ist absurd, weil das ist DDR-Verhältnis. Die ist einfach absurd. Und
würden Sie denn dann sagen, das war falsch? Also so nur als rein genug, subjektive Meinung, das müssen Sie sich ja nicht über alle stellen.
Schlimm, wenn man so schlecht aufgestellt ist, dass man nun partout gar keine Alternativen mehr hat. Und das gilt jetzt in dem Fall natürlich für die SPD, das gilt aber nicht nur für die. Nur eine Alternative zu haben und sonst nur noch die große Leere, ist von vornherein eine Situation, in der man mit sehr schlechten Karten dasteht. Und wenn man dann alles auf die eine Karte setzt, darf man sich nicht wundern, dass die Karte nicht sticht. Außerdem hatte der Herr Schulz natürlich einen großen Nachteil. Der war als Europäer ausgewiesen und hatte aber in der, sagen wir mal, deutschen Innenpolitik, in den rein innerdeutschen Verhältnissen und keine sonderliche Kompetenz vorzuweisen. Und wenn dann Bemerkungen kommen und hier eine und da eine und hier mal ein Vorschlag und da mal ein Vorschlag, der bei vielen Leuten einfach nicht ankommen kann, weil an der Lebenswirklichkeit vorbeigeht, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Werte wieder in den Keller gehen.
Mhm. Dann durch so Geschichten wie auch das TV-Duell und die Wahlarena etc.
TV-Duell, außerdem kaum ist der Mann als Kandidat aufgestellt, kaum kommt er als SPD-Kandidat durch, muss man natürlich damit rechnen, genauso ist es passiert, die andere Seite anfängt in dem Privatleben bzw. in der politischen Karriere des entsprechenden Gegenkandidaten rumzuwühlen. Mhm. Und dann kommen für den Herrn Schulz einige außerordentlich unangenehme Phänomene zutage.
Also sprechen Sie auf die Alkoholiker-Vergangenheit quasi an oder so, weil das fand ich relativ irrelevant, weil ich fand es ja eigentlich eher, hat er eigentlich für ihn gesprochen, dass er sich da raus und...
Finde ich total irrelevant.
Ja.
Hat also auch überhaupt keinen, weder politischen noch sonst wie Hand und Fuß. Na, so Phänomene wie 365 Tage im Jahr sich Sitzungsgeld konzidieren, sich Rüffel von sogar in Brüssel Rüffel einfangen von der Administration, weil er offensichtlich doch so eine Art von Vetternwirtschaft betreibt und Leute dann...
Ist an mir, um ehrlich zu sein, das hört sich gerade das erste Mal an mir vorbeigegangen, bin ich ganz ehrlich.
Er hat Leute beispielsweise aus seiner engsten Entourage rechtzeitig über einen relativ langen Zeitraum nach Berlin abgesandt. Die kriegen dann, weil sie sonst in Brüssel stationiert sind, vermutlich natürlich auch noch erheblich Auslandszuschlag.
Mhm.
Und. Und das sind so Punkte, da reagieren viele Leute allergisch drauf. Wenn die bekannt sind oder bekannt werden, ist das relativ schlecht. Im Unterschied beispielsweise zu Angela Merkel, der noch nie irgendwie jemand ernsthaft was ans Zeug hat fliegen können und die immer als Sauerfrau dargestellt werden konnte und sich selber auch darstellen konnte.
Ja, für die CDU ist das ja anscheinend ganz gut gelaufen, alles auf eine Karte Angela Merkel zu setzen. Wenn man jetzt den Umfrageergebnissen so glauben will, wie die jetzt letzten Sonntag dargestellt worden sind.
Die haben ja auch gar keine andere Notwendigkeit. Denn wenn ich den Kanzler stelle, hat die Partei, die den Kanzler gestellt hat, immer einen Kanzlerwahlkampf geführt. Das ist noch nie anders gewesen.
Also eher defensiv.
Ja, im Grunde eher defensiv. Es geht dann eher so nach dem Motto, wir haben jetzt diese und jene Erfolge erzielt und jetzt müssen wir weitermachen und weiter so und es geht uns hier alles in allem ganz prima. Ist vollkommen klar. Außerdem, jeder Amtsträger, Bundeskanzler etc., auch ein Ministerpräsident im Land, hat doch, wenn er wenigstens halbwegs ordentlich gearbeitet hat, einen enormen Amtsbonus. Der macht einige Prozentpunkte aus. Und mit dem Amtsbonus kann man wuchern. Man ist viel häufiger auch in der Öffentlichkeit. Man nimmt an den internationalen Tagungen teil.
Ja.
Man redet am laufenden Meter und es wird übertragen. Und der Martin Schulz muss durch die Lande tingeln. Detmold, Hildesheim.
Übermorgen ist er hier.
Ja, aber er tingelt.
Am Heumarkt.
Er hat keine andere Chance, als immer nur über die Lande zu tingeln.
Mhm.
Und damit erreicht er natürlich viel weniger Leute als Angela Merkel mit ihren großen Auftritten vor nationalen und internationalen Foren.
Okay, das wären natürlich jetzt die zwei Spitzenkandidaten, um die es im Endeffekt bei der Wahl des Kanzlers oder der Kanzlerin dann gehen wird. Wobei das ja angeblich schon entschieden ist, das komplette Duell. Das ist ja ein sehr langweiliger Wahlkampf, so wird es zumindest einem erzählt. Aber da muss man natürlich dann auch erstmal die Wahl am Sonntag abwarten. Viel interessanter ist ja, beziehungsweise ja viel spannender, ist ja die Wahl um die drittstärkste Partei. Das ist ja eigentlich das, was diese Bundestagswahl so ein bisschen ausmacht. Ob das jetzt FDP, Grüne, Linke, wird es Jamaika, da ist ja ganz viel Taktieren dabei. Und wie haben Sie so diesen Wahlkampf erlebt? Da ist ja jetzt so ein Lindner, ist ja sehr hervorgestochen, muss man ja sagen, durch mediale Präsenz. Der ist ja so ein bisschen Medienprostituierte gewesen, wenn ich das so sagen darf, wenn er wirklich überall aufgetaucht ist, in jedem YouTube-Kanal etc. Und dann so ein Fundstück natürlich bei SternTV nochmal rausgepackt wird, wie er als 18-Jähriger mit Aktenkoffer und Krawatte zur Schule gegangen ist. Also er war sehr präsent. Wie haben Sie da die anderen Parteien und auch die FDP so erlebt?
Also FDP macht auch einen Ein-Personen-Wahlkampf, überhaupt keine Frage. Die haben allerdings einen großen Vorteil, beispielsweise auch gegenüber der SPD, über die wir eben geredet haben. Der Lindner hat es geschafft, innerhalb von wenigen Jahren die Partei aus dem absoluten Tief rauszuholen. Durch ziemlich harte Arbeit, auch harte Überzeugungsarbeit innerhalb der eigenen Reihen. Insofern hat er sich also die Position, die er da errungen hat hier in NRW, dann in der Bundes-FDP natürlich, hat er sich auch redlich verdient. Gibt gar nichts nach meinem Dafürhalten dran zu deuteln. Die FDP hat allerdings auch ein Problem. Was ist mit ihrer zweiten Reihe? Daran sind die schon einmal gescheitert. Denn als sie seinerzeit unter Guido Westerwelle das große 18%-Projekt hatten und dann tatsächlich ja auch relativ viele Stimmen auf sich hatten vereinigen können, hatten sie enorme Schwierigkeiten, überhaupt nur einigermaßen fähige, taugliche und so weiter Minister und Staatssekretäre namhaft zu machen, beziehungsweise mit den entsprechenden Posten zu bekleiden.
Ja, also der Außenministerposten für Westerwelle ist ja auch ziemlich in die Hose gegangen.
War eine völlig falsche Wahl. Ja. Entweder machen wir den Finanzminister.
Das ist ja das, was Sie jetzt auch machen wollen. Also das ist ja auch eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist zu wissen, wenn es um die Wahl dann am Sonntag geht, welche Partei wird welchen Minister stellen. Und die FDP hat, glaube ich, können Sie mich korrigieren, aber gesagt, dass sie den Außenministerposten nicht stellen will, ja, sondern die wollen
Kind.
Finanz machen halt. Ne?
Gebranntes Kind, vollkommen klar. Aber wie gesagt, die haben eben auch einen reinen Ein-Personen-Wahlkampf geführt, alles fokussiert auf Lindner, man sah ja auch überhaupt niemand anderen. Klar, die haben noch ein paar andere Leute in der Hinterhand, die aber jetzt in dem Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt haben, jedenfalls in der medialen Präsenz nicht, wie den Herrn Kubicki aus Schleswig-Holstein oder den alten Hermann Otto Solms und. Aber es wird relativ dünn, wenn die wirklich viele Stimmen kriegen. Dann möchte ich mal sehen, wenn ihnen vier Ministerposten zustehen sollten, wie die vier Ministerposten besetzen.
Viermal Lindner vielleicht. Einfach.
Ja, das wird er nicht schaffen.
Ja, nee, glaube ich auch nicht. Aber wer macht denn jetzt das Rennen bei der drittstärksten Partei? Also das obere Rennen ist ja eigentlich gelaufen. CDU steht extrem gut da, SPD steht extrem schlecht. Das Kanzlerduell ist ja eigentlich schon entschieden. Drittstärkste Partei ist noch nicht entschieden. Das ist alles noch sehr knapp. Was glauben Sie Ihrer Meinung nach, wer da sich jetzt am schlauesten hervortut?
Ja, ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber ich habe eine Ahnung, dass die drittstärkste genau die sein wird, die meisten absolut nicht wollen, nämlich die AfD. Aus einem ganz einfachen Grund. Im Augenblick liegen ja die sogenannten kleineren Parteien alle relativ dicht beieinander. Man hat mal 7%, 7,5%, mal sogar vielleicht 8% bei den Grünen und die anderen pendeln auch immer so bei 8 oder 9 oder 10. Nach der heutigen Umfrage, das ist die letzte, die ich ja so mitbekommen habe, ich glaube von Forsa, liegen also Linke und AfD vor den beiden, Linke und FDP ziemlich weit vorne. Bei der AfD muss man dazu sagen, da hat noch nie eine Vorhersage auch nur ansatzweise gestimmt.
Ja, das stimmt.
Die haben in allen Wahlen doch erheblich mehr Stimmen auf sich vereinigen können, als von den Meinungsforschungsinstituten prognostiziert worden war. Und das streckenweise in ganz exorbitanter Weise. Und ich vermute, da würde ich einen Cappuccino also jederzeit drauf wählen, dass die drittstärkste Partei werden.
Aber kriegt man da jetzt nicht, ne? Sie sind ja Politikwissenschaftler, haben fast tagtäglich mit jungen Studierenden zu tun, die auch, das haben wir im ersten Block festgestellt, gar nicht so politikverdrossen sind, sondern eigentlich politisch interessiert sind. Kriegt man da nicht, um ehrlich zu sein, auf gut Deutsch gesagt, das kalte Kotzen, wenn man jetzt überlegt, dass die AfD drittstärkste Partei wird? Das ist ja jetzt quasi gerade ihre Tendenz gewesen.
Ja, da kann einem schon die Frage erstmal auftauchen, wieso ist sowas überhaupt möglich? Das ist die mich am meisten interessiert. Also was sind die Gründe, die dieser Partei überhaupt möglich machen, in so eine Situation zu kommen und dann beispielsweise bei verschiedenen Landtagswahlen schon 20%, 18%, 22% abgeräumt zu haben? Das ist doch ganz offensichtlich in weiten Teilen einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung ein völliges ein völliges Unverständnis gegenüber der sonstigen Politik vorhanden. Die Leute sehen offensichtlich nur noch eine Alternative, nämlich diese AfD. Und insofern ist vieles davon mit Sicherheit Protestwahl. Genauso wie früher schon mal und vielleicht auch diesmal wieder bei der Linken, also am anderen Ende des politischen Spektrums, vieles einfach Protest ist gegen die Etablierten, die sowieso immer dran sind. Stichwort GroKo, ne?
Mhm.
Und das heißt nicht, dass tatsächlich 12 oder 13 oder 14% der Bevölkerung jetzt unbedingt stramme AfDler wären. Aber in einer Situation, wo alles in allem gerade bei den Großen relativ wenig Differenzierungsmöglichkeiten oder Differenzierungstendenzen festzustellen sind, man aber generell in weiten Teilen eben die Nase voll hat, weil man sich abgehängt fühlt, weil man mit diesem nicht zufrieden ist, weil man jenes überhaupt nicht billigt, dann darf man sich nicht wundern, wenn so eine Partei auf so einen relativ hohen Prozentsatz kommt. Ich meine, das Personal ist ja einfach in erheblichen Teilen unsäglich.
Ja, also da gibt's ja tausende Beispiele. Das wundert mich halt. Also Sie sagen jetzt, das ist zu einem gewissen Anteil Protestwahl, aber wenn man so Aussagen von Gauland, Weidel etc. pp. Die braucht man ja, Höcke, die braucht man ja nicht alle nochmal zitieren. Die sieht man ja in der Heute-Show jede Woche im Endeffekt und die wird immer wieder in den sozialen Medien geteilt. Wie kommen die dann immer noch auf 12-13% im Grunde? Also das ist ja die Frage, die eigentlich interessant ist. Und da wird ja von vielen behauptet, das ist die einzige Partei, die noch wirklich oppositionelle Arbeit betreiben würde. Sehen Sie das ähnlich oder wäre das, ist diese Tendenz, dass jetzt andere Parteien auch darauf gehen, die FDP, die SPD, dass die jetzt sagen, wir machen auf jeden Fall Oppositionsarbeit. Also ne, die SPD hat ja jetzt der GroKo quasi ja auch die Absage erteilt. Ist das eine richtige Konsequenz dann daraus?
Ja, sagen wir mal so, ich vermute stark, dass die AfD mittlerweile ein relativ festes Wählerpotenzial irgendwie in der Größenordnung 5-6% hat. Vermutung. Belegen oder beweisen könnte ich das natürlich nicht, weil entsprechende Umfragen gibt's überhaupt nicht. Und wenn, dann sind sie wie alle Umfragen, die die AfD betreffen, mehr oder weniger nicht so furchtbar glaubwürdig. Dazu kommen dann eben, das zweite Standbein, worüber die mittlerweile verfügen, einen erheblichen Prozentsatz an Protestwähler. Und die Protestwähler gehen entweder nach ganz links oder nach ganz rechts. Insofern gar kein Wunder. Mhm. Außerdem, die sind zumindest die einzigen, die, wenn sie denn überhaupt reinkommen, was also nach meinem Dafürhalten sicher ist, und zwar mit dem eben schon genannten Ergebnis, irgendwo in der Größenordnung, die also von vornherein gesagt haben, wir machen sowieso knochenharten Protest und das rund um die Uhr und da lassen wir uns auch überhaupt nicht von abbringen und wir machen Fundamentalopposition. Bei den anderen, also egal ob jetzt bei den Grünen oder bei der FDP, ist so eine klare Aussage nie gekommen, ne? Sondern die würden sich beide liebend gerne an irgendeiner Regierung beteiligen, denn wie der gute alte Müntefering schon gesagt hat, Opposition ist Mist und da will keiner rein, sondern man will in die Regierung. Wie die sich dann zusammenraufen, ob sie überhaupt zusammenraufen, ist offen. Meine starke Vermutung ist, dass wir weitermachen wie bisher, da wird die Merkel gewinnen, es wird wieder eine GroKo geben.
Okay. Da gibt es ja im Moment sehr viele Taktierer, die einem sagen, wie man wählen muss, damit die AfD möglichst wenig Stimmen bekommen etc. Da gibt es ja dann alle möglichen Formationen. Sie würden jetzt sagen, wir kriegen wahrscheinlich wieder eine große Koalition. Und
ich bin ziemlich sicher.
Ein Spiegelbild dann zu den letzten 4 Jahren. Das würde ja eigentlich damit einhergehen, dass ja dann die AfD noch stärker werden muss.
Könnte passieren.
Okay. Denn
eine andere Option zur GroKo wäre doch eigentlich nur Merkel, Lindner und die Grünen. Die Differenzen zwischen den Grünen und Lindner, beziehungsweise den Grünen
riesig,
und der FDP, die sind in weiten Teilen eben zu groß. Wie die sich in der Regierung zusammenraufen wollen, kann ich im Augenblick nicht so richtig absehen. Und außerdem müsste man dann halt mal gucken, über wie viel Prozent der Stimmen die tatsächlich am Ende verfügen. Denn die jüngsten Umfragen zeigen alle, dass das auch bei der CDU bergab geht. Die sind mittlerweile von 40%, die man denen immer zugebilligt hat, noch vor ein paar Wochen, auch schon abgesagt auf 36%. Die FDP, die SPD verharrt auf ihren 22, 23, 24. Letztendlich wird das die einzige Kombination sein, die für eine stabile Regierung überhaupt in Frage kommt.
Okay. Dann haben wir jetzt das Thema Bundestagswahlkampf soweit fast abgeschlossen. Jetzt haben wir am Donnerstag in unserer Politik-Sendung Vertreter von fast allen Parteien hier schon dabei. Ist also fest zugesagt haben schon Wittmüth Zäublein von der FDP, Dörrmann von der SPD, Herbert Hürte von der CDU und Birkwald von der Linken. Was würden Sie jetzt als Politikwissenschaftler, die leider in den Medien ja nicht so oft zu Wort kommen, sondern meistens nur die Politiker und Politikerinnen, was würden Sie jetzt parteienübergreifend die mal gerne fragen. Dann richte ich das aus, auch gerne anonymerweise.
Was ich die gerne fragen möchte?
Also eine Frage, die gerne parteienübergreifend mal beantwortet werden müsste.
Die parteienübergreifend?
Vielleicht ja sogar auf die AfD bezogen.
Also meine Hauptfrage an alle wäre eigentlich, welche zentralen Themen seht ihr im Augenblick überhaupt als politisch relevant an und als nicht nur relevant, sondern lösungsbedürftig bzw. lösungsfähig? Da würde ich gerne eine klare Aussage zu haben.
Die richte ich sehr gerne aus. Jetzt kommen wir aber natürlich zur zweiten kleinen Musikpause. Und zwar würde ich jetzt sagen, wir spielen Working in a Free World von Neil Young, auch in der Live-Version mit Crazy Horse zusammen. Warum dieser Song, Herr Dr. Kamp?
Erstens habe ich den Neil Young immer gut leiden mögen, ganz simpel. Zweitens.
Kannten Sie den persönlich?
Nein, aber die Musik fand ich eigentlich immer ganz toll. Zweitens, der Song ist schön rockig. Und drittens geht um ein Thema, welches ja gerade auch für Politikwissenschaftler relevant ist und von unserem Ex-Bundespräsidenten immer in den Vordergrund geschoben wurde, nämlich Freedom. Freiheit. Ne?
Okay, dann kommen wir bestimmt gleich nochmal in Teilen zurück auf die Bundestagswahl und nach dieser kurzen Musikunterbrechung reden wir hier bei Echo mit dem Politikwissenschaftler Dr. Kamp über Alternativen zur Demokratie. Da bin ich ganz gespannt drauf. Bis gleich. Sehr rockig, Rocking in a Free World von Neil Young hier auf der 100,0. Ihr hört immer noch Echo und bei mir zu Gast Dr. Andreas Kamp, Politikwissenschaftler an der Universität zu Köln. Heute redet ein halbwegs politisch interessierter Student mit einem Experten quasi über Politik. Und wir haben gerade schon so ein bisschen über die Politik in Bezug auf die Bundestagswahl gesprochen und wollen uns davon jetzt ein bisschen verabschieden, so halb. Und zu einem anderen Thema kommen, denn es ist ja so, dass jetzt ich als 25-Jähriger, ich habe nur die Demokratie mitbekommen. Also das ist ja für mich und meine Generation das absolute politische System. Sie haben sich mit sehr, sehr, sehr vielen politischen Systemen aus der Antike, aus dem Mittelalter, mit ihrer Forschung beschäftigt und können da auch bestimmt einen Einblick in die anderen politischen Systeme gewinnen. Ist die Demokratie heutzutage alternativlos, wenn jetzt so eine Partei wie die AfD, die dem Ganzen ja auch ein bisschen kritischer entgegensteht, so diese repräsentative Demokratie, wie wir sie haben. Gibt es da Alternativen zur Demokratie, wo Sie sagen würden, da gibt es historische Beispiele, so kann es auch funktionieren? Also die AfD fordert ja zum Beispiel mehr direkte Demokratie und früher war es ja eher so, dass die autoritären Regime, die ja wieder auf dem Vormarsch sind, dass dann so eine Elite quasi, also wenige haben über viele geherrscht. Kann man da sagen, dass es da heutzutage oder in absehbarer Zukunft eine Alternative gibt? Oder ist die Demokratie das Nonplusultra?
Das ist eine sehr interessante Frage. Muss ich auch mal einen Augenblick drüber nachdenken.
Ja, danke schön. Ich kann also, die Zeit überbrücken.
Ja, also erstens kommt ja immer darauf an, wie man Demokratie definiert. Also wir haben ja nicht die Demokratie, sondern wir haben eine bestimmte Spielart von Demokratie. Eine ganz andere Spielart ist die super direkte, die erste war, die überhaupt entwickelt worden ist, also verbunden mit dem Namen Athen, größter Vertreter Perikles und so weiter und so fort. Da wurde alles von der Volksversammlung beschlossen. In der Volksversammlung selber, wer da war, redete mit, wer nicht da war, konnte nicht mitreden und nicht mit abstimmen. Aber man hatte eben einen unglaublich hohen Politisierungsgrad. Und für wesentliche Fragen war es halt, für alle wesentlichen Fragen wohlgemerkt, war es nötig, dass ein Quorum von mindestens 6.000 Bürgern präsent sein musste und ist nicht überliefert, dass dieses Quorum auch nur ein einziges Mal nicht erreicht worden wäre. Dann haben wir die parlamentarische Demokratie, das ist also unsere Form. Die parlamentarische Demokratie ist eben von Haus aus automatisch immer eine repräsentative. Zweite Spielart. Man kann als dritte Spielart die Präsidentialdemokratie nennen, also mit einem extremen Machtfülle, die dann bei der obersten Person, sprich dem Präsidenten, liegt. Also typischer Fall Frankreich, typischer Fall USA. Ob zur Demokratie generell oder überhaupt unter den obwaltenden Umständen eine Alternative besteht, kann ich mir ernsthaft nicht vorstellen. Ich habe aber ein Problem mit dem aktuell existierenden System Und da bin ich nicht der Erste, der das hat, sondern soweit ich weiß, ist das zum ersten Mal schon in den 60er Jahren von Karl Jaspers, also immerhin ein ausgezeichneter Philosoph, formuliert worden. Der hat nämlich damals schon diagnostiziert in seinem Buch Wohin treibt die Bundesrepublik, dass es sich bei der Bundesrepublik, wohlgemerkt der 60er Jahre, gar nicht um eine Demokratie, sondern um eine Parteienoligarchie handelt. Also um eine Herrschaft von wenigen Parteien über das Ganze. Mhm. Und ich glaube, dass die Analyse von Jaspers damals einigermaßen vernünftig war und sie ist heute nicht unvernünftiger geworden. Denn die politische Macht konzentriert sich in wenigen Händen. Diese wenigen Hände gehören alle bestimmten Parteien oder bestimmten Parteien an. Es kommt nur darauf an, wer mit wem koaliert oder wer mit wem eben nicht koaliert. Die Macht der Parteien geht aber eben weit über das raus, dass man sich eben nur im Bundestag trifft, also parlamentarische Demokratie, dass man die Regierung stellt, sondern das zieht sich durch die Medienaufsicht, das zieht sich in die Justiz rein. Wenn man sich überlegt, alle Generalstaatsanwälte sind politische Beamte, die werden vom jeweiligen Justizminister ernannt. Mhm. Wenn man sich überlegt, der Generalbundesanwalt ist ein Untergebener des Justizministers.
Also das komplette
Weisungsgebunden.
Ja, das komplette System ist also, würden Sie sagen, so ein bisschen Parteien unterlaufen.
Das von den Parteien geradezu monopolisiert. Mhm. Und deshalb halte ich auch die Jaspers-Analyse nach wie vor für einigermaßen tragfähig. Einfach durch diese Monopolisierung von Politik durch einige wenige Gruppierungen, die ihrerseits dann eben die Parteien bilden.
Aber da könnte man ja so ein bisschen, wenn Sie das Beispiel Justiz nehmen, entgegenhalten, dass wenn jetzt Gesetzesentwürfe kommen, die, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Gesetzentwurf von CDU, CSU etc. kommt, der verfassungswidrig ist, dann ist es ja eigentlich so, dass die oberen Gerichte diese nicht einfach durchdrücken, sondern auch oft aufhalten. Und das könnte man ja dann so ein bisschen da entgegenhalten. Also ich kenne diverse Gesetzentwürfe der CSU, die immer wieder abgeblockt werden von der Justiz und das würde ja dagegen sprechen eigentlich.
Ja, das heißt ja nicht, dass die Justiz, oder ich wollte jedenfalls damit nicht sagen, dass die Justiz komplett politisiert ist, in dem Sinne, dass die Parteien also auch komplett die Justiz schon unterjocht hätten. Brauchen die im Grunde auch überhaupt nicht, ist gar nicht nötig. Aber das Bundesverfassungsgericht beispielsweise wird ja nicht von sich aus tätig, sondern muss ja immer jemand das Bundesverfassungsgericht anrufen. Der Generalbundesanwalt kann unter Umständen tätig werden, er kann es aber auch sein lassen. Und wenn er tätig werden möchte in einer Situation, die wiederum dem Justizminister in Berlin nicht so passt, dann gibt es eben eine dienstliche Weisung und damit ist der ganze Käse dann halt auch einigermaßen gegessen. Man muss sich nur an die legendäre Euro-Rettung zurückerinnern, wo alle Anträge, die von Leuten wie Schachtschneider etc. etc. Ans Bundesverfassungsgericht herangetragen worden sind, mit mehr oder weniger merkwürdigen Begründungen abgelehnt worden sind. Und im letzten Fall, den wir jetzt vor, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Wochen hatten, hat dann Karlsruhe gesagt, das entscheiden wir aber überhaupt nicht, sondern das leiten wir dann weiter an EuGH. Das heißt, man zieht sich dann da aus der politischen Verantwortung, aus der juristischen Verantwortung natürlich auch in gewisser Weise raus und verweist das Ganze an eine andere Instanz, die dann gefälligst urteilen soll, ob eine bestimmte Aktion in dem Fall vom Herrn Draghi noch legal ist oder eben nicht mehr.
Das wäre das Subsidiaritätsprinzip im Endeffekt, ne?
Ja, ich meine, da ist im Prinzip ja auch nichts gegen einzuwenden. Generell ist aber die Problematik, die Bundesverfassungsrichter werden ja im Grunde nach Parteienproporz Bundesverfassungsrichter. Mhm. Da hat die Partei X eben Anspruch auf die Neubesetzung des frei gewordenen Postens Y. Mhm. Und die Frage wäre, ob das wirklich nötig ist oder ob man sich beispielsweise nicht ein völlig anderes System ausdenken könnte. Nämlich in ein Bundesverfassungsgericht kommen die Leute rein, die sozusagen von ihren eigenen Fachkollegen als besonders qualifiziert betrachtet werden. Das heißt, die müssen Verfassungsrechtler und Staatsrechtler sein. Ausgewiesen sein als solche. Das ist durchaus nicht bei allen Leuten, die in Karlsruhe sitzen, soweit ich weiß, gegeben. Das heißt, die Justiz müsste zum Beispiel einfach unabhängiger von der Einflussnahme durch Parteien bzw. durch die Exekutive sein. Und mit der Exekutive sind wir eigentlich auch genau an dem meines Erachtens entscheidenden Punkt. Die Exekutive hat mittlerweile in der Bundesrepublik eine Bedeutung gewonnen, die für mein Dafürhalten einfach zu groß ist.
Okay.
Während auf der anderen Seite die Parlamente, egal ob jetzt in Berlin, Bundesparlament oder die vielen Landesparlamente, die wir haben, an Bedeutung zunehmend verliert. Und durch Fraktionszwang, späte Informationen und. Beispielsweise auch ganz simpel zu Ad-hoc-Entscheidungen gedrängt wird, die nur noch so ausfallen können, wie der Exekutive gerade passt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es bei der ersten oder bei der zweiten Griechenland-Rettung war. Da bekommt also für eine Sitzung, die am nächsten Morgen um 9 Uhr beginnt, die gesamte Parlamentarierschar abends um 10 oder 11 ein 500 bis 600 Seiten-Konvolut auf den Tisch gelegt. Das sollen die in der Nacht lesen, verstehen und dann über Sinn und Unsinn abstimmen. Das ist schlicht und ergreifend unmöglich. Sie können nicht 500 bis 600 Seiten verständlich innerhalb von wenigen Stunden lesen, kapieren und sich dann eine Meinung zu bilden. Geht einfach nicht.
Also Sie würden jetzt auch dann wahrscheinlich, wir hatten eben einen Höreranruf, der gesagt hat, wir müssen so ein bisschen mal aus dem Parteiensystem herausdenken. Wenn Sie jetzt das so sagen, dass das Parteiensystem und die Politiker das komplette System quasi monopolisiert haben. Bei der Demokratie geht es ja eigentlich darum, dass das, dass die Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Dann wäre ja eigentlich im Umkehrschluss das gar nicht so ein schlechter Vorschlag, mehr direkte Demokratie quasi einzuführen, weil wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, dass eigentlich politische Mitbestimmung nur möglich ist, wenn man halt Mitglied einer Partei ist, beziehungsweise da halt politisch integriert ist. So als normaler mündiger Bürger hat man wenig Einfluss.
Als normaler mündiger Bürger hat man relativ wenig Einfluss. Der Einfluss beschränkt sich zunächst mal schlicht und ergreifend auf die engste Umgebung in Form der Kommunalwahlen, auf die etwas größere in Form Teilnahme an den Landtagswahlen und in der ganz großen Teilnahme an der Bundestagswahl. Mhm. Und damit ist dann auch schon Schluss.
Und mehr direkte Demokratie würden Sie aber jetzt generell nicht empfehlen? Oder würden Sie sagen, das könnte eine Modifikation des repräsentativen Demokratie sein?
Na, ich hätte da schon ein gewisses Faible für, ohne nun unbedingt das für ein Allheilmittel zu halten. Aber eine von den Verbesserungsvorschlägen, die sind ja im Grunde zumeist bekannt, einer von den Verbesserungsvorschlägen wäre zweifellos, dass man Volksentscheiden a. viel häufiger die Möglichkeit gibt, durchgeführt zu werden und b. die auch bindende Gewalt haben. Das ist nämlich der zweite Punkt. Da sind die Schweizer ja sehr viel weiter als wir. Die Engländer jetzt in dem einen Fall sehr zu unserem Unwillen eben auch. Mhm. Wer hätte gedacht, dass Brexit kommt?
Ja, dann kurz vorher gar nicht so viele, muss man sagen. Aber ist es nicht so, dass dann, wenn man jetzt das Beispiel der Schweiz nimmt, da ist es ja auch so, dass direkte Demokratie auch oft in die Hose geht. Also da wird dann sehr emotional, sage ich mal, entschieden. Und da sind natürlich dann auch Bevölkerungsteile dabei, die dann sich freuen, mitzuentscheiden, sich aber zu wenig informieren. Und da sind ja dann Entscheidungen zustande gekommen, dass 51% der Schweizer dann für eine Nicht-Gleichstellung der homosexuellen Gemeinschaft zum Beispiel gestimmt haben. Vor 2 Jahren, glaube ich, war es ungefähr. Und das ist ja eigentlich etwas, was man sich nicht wünscht als Konklusion aus so einer direkten Demokratie. Dass dann 51% dann quasi wirklich eine ganze Bevölkerungsgruppe rechtlich nicht gleichgestellt haben will und das dann quasi so entschieden wird, oder?
Nee, da kann ich nicht zustimmen. Also Mehrheit ist Mehrheit. Egal ob 51 zu 49 oder 60 zu 40. Und das Wesen der Demokratie ist eben auf der Mehrheitsentscheidung letztendlich zu basieren. Das hat man ja auch bei jeder Wahl. Klar, da müssen Koalitionen gegründet werden, weil keiner eine absolute Mehrheit oder fast keiner mehr eine absolute Mehrheit erringt. Nichtsdestotrotz, Mehrheit ist Mehrheit. Das hat, glaube ich, Konrad Adenauer schon mal gesagt. Und im Notfall regiert man dann mit einer einzigen Stimme mehr. Ich bin auch nicht einer von denjenigen, die Volksentscheide für die Weisheit letzten Schluss halten. Aber immerhin wäre ich sehr dafür, dass die Partizipationsrechte der Normalbevölkerung gestärkt würden. Und eine Möglichkeit ist eben die des Volksentscheids.
Okay, jetzt sind Sie ja natürlich, Sie sind ja jetzt für politische Theorie und Ideengeschichte sehr oft in der Forschung unterwegs gewesen. Und früher in der Antike, wenn man jetzt mal Machiavelli, hier Thomas Hobbes, den Leviathan und so weiter mal ranzieht, da ist es ja eigentlich so, dass das ja sehr autoritär abgelaufen ist, dass quasi eine kleine Gruppe oder sogar nur eine Person über alles entschieden hat. Das wäre heutzutage aber Ihrer Meinung nach nicht mehr so möglich. Damals hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht, ob es wunderbar funktioniert hat. Also generell zeichnet sich Europa ja durch einen Sonderweg aus. Und der Sonderweg besteht ja letztendlich darin, dass die europäische Zivilisation als einzige überhaupt Demokratie hervorgebracht hat, beziehungsweise als einzige überhaupt Alternativen zur Ein-Mann-Herrschaft. Egal, ob jetzt Königtum auf der einen Seite oder die Verfallsform Tyrannis auf der anderen. Und das ist immerhin eine enorm hohe zivilisatorische Leistung gewesen. Wir sehen heute wahrscheinlich ziemlich deutlich auch Defekte der Demokratie. Die hat man übrigens, was die direkte Demokratie angeht, in der Antike auch schon gesehen. Wir sehen maßgeblich die Defekte einfach unter Umständen auch deshalb, weil wir an ein relativ gut funktionierendes Gemeinwesen gewöhnt sind und uns schwer vorstellen können, wie denn beispielsweise unter einer wirklich durchgezogenen absolutistischen Monarchie ausgesehen hat oder aussehen würde. Wenn man überhaupt irgendeine alternative Verfassungsform in Betracht ziehen könnte oder würde zur, egal ob jetzt direkten Demokratie oder parlamentarischen, dann wäre das eine Form von, sagen wir mal, milder Aristokratie. Aber ob die nun wirklich unter den modernen Umständen A praktikabel wäre und ob die Leute in ihrer Mehrheit oder auch nur zu einem erheblichen Teil oder gar alle damit zufrieden wären, halte ich für außerordentlich fragwürdig. Insofern geht es eigentlich um eine bessere Gewichts- oder Balanceverteilung innerhalb der demokratischen Ordnung, die wir haben. Denn die geht mittlerweile in eine Richtung, die passt mir nicht mehr.
Okay. Jetzt machen wir einen kleinen Schwenker, denn wir haben eine Hörerfrage bekommen. Hörerfragen können übrigens, das habe ich jetzt leider vergessen zu erwähnen in der letzten Stunde, gerne an echo@kölncampus.com gesendet werden oder unter der 0221 470 4831. Wir haben aber eigentlich noch Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht ein bisschen überziehen wollen die 19 Uhr, also ob Sie Zeit haben und Lust noch. Wir haben eine Hörerfrage bekommen und ich versuche sie so gut wie möglich wiederzugeben, denn der junge Herr war wohl auf jeden Fall in der Politikwissenschaft schon mal unterwegs. Er zitiert nämlich Habermas und da schreibt er, er meinte, dass er gesagt hat, also Habermas, dass wir die Macht der multinationalen Konzerne nicht mehr durch Nationalstaaten, sondern nur noch durch supranationale Institutionen bändigen können. Also Institutionen, die über dem Nationalstaat stehen. Und da möchte er wissen, ob sie dem zustimmen würden. Also ob der Nationalstaat überlebt ist und quasi jetzt ad acta gelegt werden sollte durch eine supranationale Institution.
Also eine politische Ordnung als überlebt zu betrachten, aufgrund von rein ökonomischen Erwägungen, halte ich schon mal für vollkommen falsch, weil davon hängt man Politik und Ökonomie.
Okay, also ne, im Endeffekt ist, glaube ich, die Frage, so ist der Nationalstaat jetzt ein überholtes Konzept, ne? Und soll das jetzt durch eine supranationale Institution, ich weiß nicht, ob er dann vielleicht an die EU gedacht hat, ersetzt werden?
Also ich bin erstens nicht der Überzeugung, dass der Nationalstaat eine überholte Institution ist. Zweitens, die Hörerfrage nimmt mit Habermas einen wesentlichen Aspekt auf, nämlich die Ohnmacht mittlerweile auch relativ großer Staaten, Nationalstaaten wie der BRD, mit diesen Multis überhaupt noch, sei es in der Fiskalpolitik, Arbeitsmarktpolitik und, zurechtzukommen. Mhm. Und da kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Bundesrepublik Deutschland alleine mit Google aufnehmen könnte. Da braucht man aber nicht unbedingt eine supranationale Institution, sondern ist ja auch durchaus wie die EU, sondern ist ja auch durchaus möglich, sich vorzustellen, dass man sich ohne EU in Frankreich, England, Deutschland, Italien klar darüber wird, mit Google und Amazon und so weiter so nicht weitergeht und sagt, passt mal auf, liebe Leute, ihr zahlt da die Steuern, wo die Gewinne anfallen. Und auch, sagen wir mal, eine mittelgroße Gruppe von mittel- bis etwas größeren Staaten, so wie denen, die ich gerade genannt habe, hätte insgesamt durchaus die Macht, auch so Megakonzernen wie Google, Apple, Amazon und wie sie alle heißen, das Leben nicht nur schwer zu machen, sondern die zu zwingen, sich tatsächlich ordentlicher zu verhalten, als sie in der Praxis tun.
Mhm. Und generell, um zu dem ursprünglichen Thema zurückzukommen, generell zur Demokratie eine Alternative. Es wäre jetzt nicht so, dass Sie sagen würden, okay, ich würde lieber in Florenz des 17. Jahrhunderts, da würde ich jetzt lieber leben, denn da war das politische System durchaus irgendwie, hat besser funktioniert. Also so ist es eigentlich nicht, sondern Sie fühlen sich eigentlich in der Demokratie doch ganz wohl.
Ja, ganz wohl, mit mancherlei Bauchschmerzen, aber insgesamt als System scheint die mir unter den obwaltenden Umständen einfach durch nichts ersetzbar zu sein. Ich wüsste nicht, wodurch. Worum es mir dann geht, ist also eine Verbesserung innerhalb der Verhältnisse. Und da halte ich es für ganz wesentlich.
Mhm. Da haben Sie ja Beispiele genannt eben.
Der vordringenden Macht der Exekutive was entgegenzusetzen und beispielsweise das Parlament zu stärken, beispielsweise die Justiz unabhängiger zu machen, als sie ist. Und nicht zuletzt auch den Einfluss der Parteien auf den, sagen wir mal, sekundären Politsektor zurückzudrängen. Mhm. Denn letztendlich sind die obersten Aufseher von ARD und ZDF alles wieder Politabgesandte.
Okay,
hier ein Ministerpräsident, da.
Ist das nicht eine relativ plakative Meinung, die so ein bisschen impliziert, dass die Medien so parteiengesteuert sind?
Oder ja, wenn man sich die Verwaltungsräte bzw. die obersten Gremien anguckt, dann sicherlich nicht, weil da kommen sie kaum Supporter, ohne dass sie irgendwo parteimäßig verbandelt sind. Und das trifft für die einzelnen ARD-Anstalten genauso zu wie für ZDF etc. etc. Das ist halt, wie gesagt, die sekundäre Ebene. Die primäre ist mir wichtiger. Die primäre heißt Stärkung des Parlaments gegenüber der Exekutive. Ne? Diese ständigen Fraktionszwänge, die müssen einfach aufhören. Und eine größere Unabhängigkeit der Justiz von den jeweiligen politischen Verhältnissen.
Das sind nochmal konkrete Vorschläge. Dann kommen wir jetzt zur vorletzten Musikpause, bevor wir gleich in den letzten Block gehen hier im Talk mit Dr. Kamp. Und ich finde das eine sehr schöne Überleitung, nämlich A Million Miles Away ist der nächste Song in der Live-Version von Rory Gallagher. Ist das richtig ausgesprochen?
Gallagher.
Gallagher. Okay, Entschuldigung. Warum haben Sie uns den Song mitgebracht?
Weil der Rory immer einer meiner Lieblingsgitarristen gewesen ist, seit ich ihn 1969 das erste Mal gesehen habe. Und das vor allen Dingen in der Live-Version für mich sein Top-Stück überhaupt.
Gut, dem habe ich nichts hinzuzufügen und deswegen hören wir jetzt mal rein. Wir sehen uns in ungefähr 10 Minuten wieder zum letzten Block hier im Politik-Talk bei Köln Campus Echo. Ich bin Benedikt Schmitz und spiele euch jetzt A Million Life Miles Away von Rory Gallagher.
I'll just knock down a little bit on this one. It's a new song called A Million Miles Away. Hope you like it.
A Million Miles Away. Klingt da im Hintergrund noch aus. Ihr hört Echo. Mein Name ist Benedikt Schmitz und ich sitze im Studio mit Dr. Kamp, Politikwissenschaftler an der Universität zu Köln. Und wir haben noch eine Hörerfrage bekommen über die E-Mail-Adresse echo@kölncampus.com und gehen auch so langsam in den Endspurt dieser Sendung. Und ich gebe die Hörerfrage einfach direkt so weitergelesen weiter von Yannick und Maurice aus der WG. Gab es in der Geschichte bereits eine Situation der Kontrolle einer überstarken Macht, wie zum Beispiel der USA, da in der Antike zum Beispiel oder das Mongolische Reich? Und wie konnte diese eingeschränkt werden? Haben Sie da historische Expertise für uns? Also die zwei Jungs, glaube ich, spielen darauf an, dass jetzt die USA die überstarke Macht ist und wie man jetzt aus Sicht der Europäer vielleicht diese Macht einschränken kann. Gab es da ein Beispiel?
Also ad hoc fällt mir aus der Antike dazu gar nichts ein. Zweitens, wenn man mal einen Theoretiker wie den Niccolò Machiavelli zu Rate zieht, was sich in vielen Situationen wirklich lohnt, dann hat der ja drei verschiedene Systeme der Außenpolitik als erster formuliert, nämlich es gibt Hegemonialsystem, es gibt ein Imperialsystem und es gibt das System des freien Bundes. Das, was wir im Westen haben, ist ja alles in allem, sagen wir mal, mehr oder weniger wohlwollendes Hegemonialsystem unter klarer Führung der USA und diejenigen, die mehr geführt werden, verteidigt werden und. Also ist nicht nur negativ zu sehen.
Mhm.
Und unter dem Schutzschild der Amerikaner prima gelebt haben, sind dann halt die meisten Europäer. Das heißt vor allen Dingen auch die Bundesrepublik, die ja keine Nuklearwaffen hat. Also ein Hegemon wird irgendwann immer fallen. Weil kein politisches System und keine politische internationale Ordnung auf Dauer bestehen kann. Irgendwann bricht der Hegemon immer zusammen.
Aber aktiv einschränken, das ist jetzt historisch nicht passiert eigentlich.
Nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Nicht, dass ich wüsste. Das Römische Reich, welches lange Zeit eben nach Machiavelli hegemonial funktioniert hat, ist ja irgendwann auch zusammengebrochen und war dem barbaren Ansturm halt einfach nicht mehr gewachsen. Da war man aber dann schon rein imperial geworden, muss man dazu sagen. Und hat also dieses Mega-Imperium, welches man mit den vorhandenen Kräften einfach nicht mehr verteidigen konnte.
Okay. Also ich glaube und hoffe, dass die Frage beantwortet wurde. Und dann kommen wir nämlich direkt zur nächsten Frage, die mir zugesandt wurde. Überall gibt's mehr autoritäre Regime. Der Rechtspopulismus erstarkt im Moment gefühlt in der ganzen Welt. Und im Wahl-O-Mat wird gefragt, ob das Holocaust-Denkmal noch Teil unserer Erinnerungskultur sein soll. Das habe ich nachgeguckt. Das stimmt tatsächlich, dass diese Frage da drin ist. Wie verfolgen Sie jetzt so als Politikwissenschaftler, der sich damit tagtäglich auseinandersetzt, diese Entwicklung?
Also diese Holocaust-Frage, wenn sie denn gestellt worden ist und wenn da irgendwer jemand ernsthaft darüber diskutiert, die verstehe ich schon mal überhaupt nicht.
Ja, aber sie ist ja in den Wahl-O-Mat eingeflochten worden. Ne?
Klar, die wollen natürlich auch rausfinden, hat man da eventuell mit einem Extrem von der Rechten zu tun und oder nicht und so weiter und so fort. Klar, die Frage ist da nicht aus Zufall drin. Nichtsdestotrotz, das kann man ja überhaupt nicht in Frage stellen. Das ist selbstverständlich Teil unserer Geschichte. Das ist genauso Teil unserer Geschichte wie Bismarck oder wie Adenauer oder Friedrich der Große.
Ja.
Und für die Geschichte hat man zumindest, oder an die Geschichte hat man sich zumindest zu erinnern. Und man kann die Erinnerung an bestimmte Teile der Geschichte nicht einfach wegdrücken, bloß weil sie einem nicht passt.
Das heißt, diese Entwicklung verfolgen Sie mit Skepsis oder mit Bauchschmerzen oder sehen Sie das gar nicht so, dass es da einen Rechtsruck jetzt im Moment gibt?
Also erstmal generell, was die Erinnerung angeht, mit Skepsis. Da werden ja Stimmen entsprechend auch gerade von der AfD immer mal wieder laut. Also jetzt in den letzten Tagen vom Herrn Gauland. Insgesamt darf man aber auch diese populistische Welle, sagen wir mal, nicht übertrieben. Denn Deutschland ist bis jetzt das einzige große EU-Land gewesen, welches keine starke rechtspopulistische Partei hatte, die im Bundesparlament sitzt. In Italien sind die schon lange drin. In Frankreich sind die, ne, Le Pen und so weiter, sind die schon lange drin. In England mit Nigel Farage und haben die immerhin dafür gesorgt, dass Großbritannien aus der EU ausschert, etc., etc. Also Kirche im Dorf lassen, der Kaffee wird nicht so heiß getrunken, wie er gekocht wird.
Okay, also im Endeffekt sind Sie da jetzt nicht stark beunruhigt, sondern verfolgen das jetzt gerade einfach nur mit Interesse.
Ja, nicht nur mit Interesse, aber zunächst mal ist das einfach nur ein Phänomen der Normalisierung.
Mhm.
Und das heißt noch lange nicht, dass ich dieses Normalisierungsphänomen nun prima fände. Aber wenn ich weiß, dass das ein Normalisierungsphänomen ist, muss ich mich in einer bestimmten Art und Weise nicht so wahnsinnig darüber aufregen.
Also nicht in Panik verfallen, abwarten, Eben. Tee trinken, wenn AfD drittstärkste Partei am Sonntag zum Beispiel werden sollte. Erstmal sehen, was die im Parlament reißen.
Genau, dann kann man nämlich auch mal sehen, sind die überhaupt zu einer ernsthaften Parlamentsarbeit fähig, willens, wozu führt das, mit welchen Vorschlägen kommen die und. Manche entlarven sich eben auch durch ihre Inkompetenz von alleine.
Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Das ist doch auch auf jeden Fall, ist die Frage beantwortet worden, bestimme ich jetzt einfach mal so und komme damit zur letzten Frage für diese Echo-Sendung. Wie könnte denn Politik generell, wenn Sie haben jetzt anderthalb Stunden lang mit mir als Vertreter der jüngeren Generation gesprochen, wie könnte denn Politik für mich wieder interessant werden? Was sollte sich da in Zukunft in der politischen Landschaft ändern? Sie haben schon mehrere Punkte über diese Stunde genannt, dass das Parlament gestärkt werden sollte, dass vielleicht der mündige Bürger außerhalb von einer Partei wieder ein bisschen mehr politisch mitbestimmen sollte, zum Beispiel durch direkte Demokratie. Wie könnte jetzt jemand wie ich, Mitte 20-jähriger Student, sich da quasi, wie könnte das besser für mich gemacht werden, dass ich mich noch mehr für Politik interessiere und auch aktiv einbringe? Oder ist Politik uninteressant geworden, so wie der Wahlkampf?
Politik als solche ist keineswegs uninteressant, aber man kann die natürlich interessanter oder uninteressanter verkaufen. Und da müsste man dann beispielsweise auch mal mehr auf dieses Spannungslevel gehen, nach dem Motto, das ist aber eine sehr spannende Angelegenheit und. Generell würde ich aber sagen, wenn man den Leuten Partizipationsmöglichkeiten eröffnet, wird man mehr erreichen, die Partizipationsmöglichkeiten dann tatsächlich auch realisieren, als wenn man diese Partizipationsmöglichkeiten von vornherein entweder komplett ausschließt oder nicht zum Tragen kommen lässt. Die Öffnung des Parlaments, beziehungsweise nicht Öffnung des Parlaments, sondern die Aufwertung des Parlaments würde alleine schon durch die simple Tatsache, dass dann endlich da mal wieder vernünftig debattiert würde, sehr viel mehr Interesse erzeugen als Fraktionszwänge, vorher schon festgelegte Abstimmungsergebnisse und. Das heißt, ein Parlament, welches diskutiert und welches in der Diskussion auch die Phänomene, die in der Bevölkerung vorhanden sind, also Meinungen, Stimmungen und aufnimmt, kommt natürlich auch ganz anders wieder bei der normalen Bevölkerung an, als ein Parlament, wo sowieso immer nur die einen die Regierung stützen und die anderen an dem, was die Regierung tut, nur überhaupt nichts Gescheites finden. Ein weiterer Punkt, der wäre einfach ganz praktisch, leuchtet mir überhaupt nicht ein, warum eine bestimmte Bevölkerungsgruppe nicht über ein aktives Wahlrecht verfügt. Okay, die, sagen wir mal, 0- bis 18-Jährigen, die im Augenblick davon ja nur ausgenommen worden sind, würde ich auch nicht sofort mit einem entsprechenden Wahlrecht ausstatten. Aber warum macht man das nicht über die Eltern?
Also, dass die Eltern quasi für die Kinder...
Dass die Eltern für ihre Kinder, solange die Kinder nicht wählen können, wählen.
boah, ist das nicht ein bisschen, dass man die dann bevormundet und weiß ich nicht, dass dann das ausgenutzt werden würde?
Die Eltern übernehmen die Verantwortung dafür. Die Eltern haben auch sonst im normalen Alltagsleben die Verantwortung für ihre Kinder. Es wäre zumindest mal zu überlegen, denn es wäre erstens gerechter und würde beispielsweise zweitens auch der zunehmenden Rentnerdemokratie vorbeugen, die wir ja nun zweifellos haben, weil immer mehr Rentner, und die wählen dann mehr oder weniger doch alle oder fast alle und. Und die kleinen Leute kommen mit ihren Belangen, ihren Interessen und auch ihren Problemen ja eigentlich kaum zu Wort. Und es wäre ganz gut, wenn die zu Wort kämen. Abgesehen davon, es würde natürlich beispielsweise auch dazu führen können, dass schon die Kiddies in relativ jungen Jahren für politische Fragen sensibilisiert würden, nach dem Motto, Papa, was machen die da überhaupt?
Ja, aber jetzt ein vierjähriges Kind, wenn das mit einem Wahlrecht, also ab welchem Alter würden sie dieses Wahlrecht denn dann einführen,
Die Eltern haben für alle Kinder, die da sind, automatisch aktives Wahlrecht. Eine Stimme pro Kopf, denn dieses Wahlrecht, was bisher radikal beschränkt ist, nämlich erst auf ab 18 aufwärts, würde ich ausweiten, Kind, was da ist, hat aktives Wahlrecht.
Okay, das ist eine relativ extreme Position, weil ich glaube, dass die Leute, die dann mehr Kinder haben, das würde dann das Demokratieprinzip doch untergraben, so one man, one vote, oder?
Überhaupt nicht, weil das würde nur dazu führen, dass das Demokratieprinzip umgesetzt würde. Dann hätten nämlich endlich auch die Kinder und die Jugendlichen eine Stimme.
Aber vielleicht haben die eine andere Meinung als die Eltern.
Kann schon durchaus sein, das will ich ja nicht abstreiten. Das ist kein Allheilmittel. Und wie jedes Mittel hat auch dieses Mittel Nachteile. Ne? Das schöne alte griechische Wort Pharmakon. Das ist Heilmittel, aber auch Gift. Und insofern ist es einerseits ein Medikament, welches mir beim Leben hilft, und auf der anderen Seite in der entsprechenden Dosierung ein Gift, welches mich umbringt. Sie haben in der Politik, wie überhaupt im normalen menschlichen Leben, nichts, was nur positiv sein könnte. Sie haben immer irgendwelche Nachteile. Und im Grunde gilt da eigentlich als maßgeblich die von Niccolò Machiavelli schon geäußerte Überlegung. Man muss gucken, welches das geringere Übel ist.
Mit diesem interessanten Ansatz, wie man Politik interessanter werden lassen kann, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Kamb für das Vorbeischauen auf jeden Fall und das sehr interessante Gespräch. Und bevor ich den letzten Song von Ihnen spiele, Comfortably Numb von Pink Floyd, ist es bei Echo ganz traditionell so, dass ich mich natürlich auch bei den Hörern und der Redaktionsleitung Saskia Schmidt bedanke für diese Echo-Sendung. Und das letzte Wort hat bei uns immer der Gast. Und da können Sie jetzt gerne nochmal irgendwas raushauen. Muss auch diesmal nichts mit Politik zu tun haben. Ich habe Sie jetzt anderthalb Stunden mit dem Thema gequält. So machen Sie es normalerweise mit den Studenten.
Ja, ich hoffe, ich quäle die nicht.
Also, letztes Wort an Sie. Ich bedanke mich. Mein Name ist Benedikt Schmitz und die letzten Worte gehören Dr. Kamb.
Ja, ich hoffe, das Gespräch war interessant und der eine oder andere hat vielleicht auch einen Denkanstoß bekommen oder fühlt sich danach aufgefordert, sich politisch ein bisschen mehr einzuschalten, etwas aktiver zu werden, sich auch mehr zu kümmern, das heißt, sich mehr zu informieren. Denn sowas kann, sollte der positive Effekt von einer Sendung sein.